Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klappengeflüster und endlich mal wieder mit etwas besserer Laune.
100. Folge! Yay! Jubiläum! Stellt euch vor, der Moritz tanzt hier ab.
Genau, gut, dass du mich dran erinnerst. Ich hatte natürlich
ich wollte schon sagen,
vor lauter Party
ganz vergessen. Willst du jetzt einfach nur zum Sieg beglückwünschen?
Ja, natürlich auch Glückwunsch an uns selber, ne, natürlich. Und vor allem an vielen Dank an alle Hörer, weil und die treuen Begleiter seit 100 Folgen. Nur dank euch macht es so viel Spaß, wie
absolut
wir haben.
Ja. Und das trotz der ein oder anderen Verspätung, die wir vielleicht manchmal drin haben. Aber ihr wisst ja, wie es ist, desto älter man wird, das Leben wird einfach immer komplizierter.
Das Leben holt einen ein.
Ja.
Ja. Aber genau, passend zur 100. Folge haben wir uns gedacht, na, lieber dann doch noch vor St. Pauli aufnehmen, damit man noch gute Laune hat. Und wir gewinnen das Heimspiel gegen Hannover 96. Mehr oder weniger, ja, fast am Tiefpunkt und deswegen kann man schon sagen, fast schon unerwartet.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben ja beide auch gegen Schalke getippt und eigentlich jetzt pünktlich zur 100. Jubiläumsfolge hier berappeln sich die Schalke ein bisschen auf und schenken uns heute zumindest, ich sag mal, eine positivere Folge. Deswegen, wie du es gesagt hast, wir wollten das Momentum jetzt auch nutzen. Es gab kurzzeitig mal die Überlegung, vielleicht dann erst am Mittwoch oder so eine Folge, das Pauli-Spiel noch mit reinnehmen. Aber wir gehen ja kein Risiko. Deswegen, dann doch heute schon die Folge. Ob wir nach dem Pauli-Spiel nochmal eine Folge machen werden, weiß ich gar nicht. Würde ich jetzt vielleicht noch gar nichts Fixes zu sagen. Hängt vielleicht auch ein bisschen vom Spielverlauf ab. Aber spätestens dann in der nächsten Woche wird es auf jeden Fall dann nach dem Nürnberg-Spiel eine Folge geben. Da möglicherweise auch nicht nur zu zweit. Kann man ja zumindest vielleicht schon mal ankündigen. Ist man auch nicht ganz fix, aber ihr könnt euch ja vielleicht denken, worauf es hinauslaufen könnte. Aber sollten aber erstmal jetzt bei der Folge bleiben. Ich glaube, überraschend kam es auf jeden Fall. Also ja. Dafür war der Auftritt vorige Woche dann doch auch einfach zu schlecht. Oder auch die letzten Auftritte, muss man ja sagen. Aber hat einen überrascht. Und ich finde auch gar nicht mal so sehr ein unverdienter Sieg. Also sicherlich haben wir nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber nicht vollkommen unverdient, würde ich sagen.
Ja, nicht vollkommen unverdient passt, da gehe ich mit. Ich fand ihn dennoch glücklich, weil du musst dieses Spiel nicht gewinnen. Auch trotzdem, obwohl wir in Halbzeit 1 quasi mit 1-0 in Führung gehen, fand ich das noch die schwächere. Und komischerweise, obwohl Hannover vielleicht in Halbzeit 2 sogar mehr Chancen hatte, fand ich Halbzeit 2 dann doch die stärkere. Halbzeit 1 war mehr oder weniger, hast du halt gesehen, Hannover, wir geben denen so ein bisschen den Ball. Hannover hatte vielleicht mehr Feldanteile, auch die bessere Spielanlage, hätte ich gesagt, allerdings ohne großartig zwingend zu werden. Es gab ein, zwei Chancen, da haben wir Glück, dass er Tempelmann da abpfeift, ich glaube zu Recht, aber der Weitschuss geht dann halt vom Pfosten ins Tor, da haben wir einmal kurz Glück gehabt. Ansonsten kann ich mich jetzt auch nicht an die Riesenszenen erinnern. Ich glaube, Köhn war einmal relativ frei vor Fährmann. Da hält Fährmann dann stark, muss man sagen. Der Rest war dann nach dem 1-0. Ich glaube, da gab es dann die Abseitssituation, wo auch, ich weiß gar nicht, Teuchert oder Vogelsammer.
Ich glaube, es war Vogelsammer, ja.
Frei vor Fährmann auftaucht. Es war dann nach dem 1-0 direkt danach. Ansonsten, wir relativ wenig angeboten. Ich weiß nicht, ob wir uns erstmal darauf beschränkt haben, sicher zu stehen. Das würde eigentlich zur Situation passen und auch zum Spielverlauf, weil wir haben Hannover wirklich den Ball übergeben und Hannover hatte nicht die dicken Dinger. Und wenn dann auch, ne, wir haben halt noch viele individuelle Fehler und die verschulden wir dann meist auch noch selber, die Großchancen für den Gegner. oder Chancen waren ja nicht unbedingt groß. Wir waren mit Ball sehr ungefährlich, auch relativ träge in Halbzeit 1. Also wir haben relativ wenig Positionswechsel gehabt. Mit Ball sah das Ganze... Na, wir hatten einen kurzen, recht guten Beginn, glaube ich, in den ersten 5 oder 10 Minuten.
Genau, ich wollte gerade sagen, so die ersten 10 Minuten würde ich dann mal auskapseln, wo ich eigentlich schon fand, dass wir zumindest zu dem Zeitpunkt im Spiel noch die bessere Mannschaft waren. Ja. Aber dann so ein bisschen auch wie die Spiele danach, ich will nicht sagen zusammengefallen sind, aber ich hatte, sag ich mal, dann in einer, das muss ja ungefähr um die 40. Runde gewesen sein, aber da, also noch vor dem 1-0 von Schalke dann, hatte ich auch zu meinem Sitznachbarn gesagt, Hannover hat keine riesigen Chancen, aber du hast wieder das Gefühl, das Spiel kann eigentlich nur in eine Richtung gehen. So wie du, sag ich mal, die letzten Wochen auch das Gefühl hattest bei Schalke. Es war nicht so lethargisch und so kampflos wie vielleicht letzte Woche, aber es war schon, ich sag mal so, mir war eigentlich klar zu dem Zeitpunkt, wenn einer in dieser Halbzeit noch ein Tor schießt, dann muss es eigentlich Hannover sein. Und das, würde ich sagen, zieht sich auch so ein bisschen durchs Spiel, dass in den entscheidenden Situationen so ein bisschen das Quäntchen Glück oder das Spiel dann auf unsere Seite gefallen ist. Es fängt mit dem 1-0 an, was zu dem Zeitpunkt, glaube ich, finde ich schon eher ein unverdientes 1-0 vor der Halbzeit ist, weil Hannover einfach dann doch auch die halbe oder 35 Minuten besser war, ohne zwingend gewesen zu sein. Und muss man ja auch sagen, dass 1-0 gar nicht so eine riesig gefährliche Aktion.
Das ist ein Zufallsprodukt, muss man
sagen. Genau, also ich sag mal, die Flanke jetzt von Matriciani ist eigentlich eine Flanke, die in die Kategorie, naja, ein bisschen reingechippt fällt. Normalerweise wird auch, werden nur wenig Stürmer da so viel Druck ob hinterm Ball bekommen, dass die gefährlich wird, weil die, also ich sag mal, relativ lieblos reinkommt. Dann ist es, ja, ist glaube ich Karaman, der das Duell mit Halstenberg steigt. Mit Glück prallt der Ball da ab und dann, klar, liegt er natürlich direkt von Füßen von Lassen. Aber es ist, sag ich mal, mehr oder weniger eigentlich ein Zufallsprodukt, was uns da, sag ich mal...
Ja, da muss man auch sagen, ja, auch noch Zufall, dass er den Ball so perfekt trifft. Bei ihm auch schon mal anders vorgekommen.
Ja, das stimmt. Aber so geht man irgendwie, finde ich schon... Also ich hatte schon das Gefühl, wir sind ziemlich glücklich in die Halbzeit gegangen. Ja. Bis dahin war das jetzt noch kein... ich meine, die Frage ist auch, hat man überhaupt erwartet, dass wir so gut spielen könnten oder würden, dass wir uns einen Sieg, sag ich mal, so richtig verdienen oder ne? Also von daher...
Man muss ja auch sagen, Hannover, die standen ja recht gut in der Tabelle, muss man ja auch sagen, und haben auch waren relativ gut in Form. Von daher gar nicht so überraschend gewesen, dass Hannover vielleicht mehr Spielanteile hat als wir. Nichtsdestotrotz, den Start fand ich noch ziemlich gut, aber auch da irgendwie war bei uns im Spiel auch wieder wenig Bewegung drin, und das hatte dann auch bei mir im Kopf geführt, oh Gott, also fällt das erste Tor für Hannover, dann brechen wir wieder ein.
Genau.
Dann haben wir mehr oder weniger Glück, weil ich erinnere mich auch, die Szene entstand ja durch einen Freistoß von Kaminski, ne? Und Drexler steht da locker 20, 30 Sekunden und bietet sich dort an und gestikuliert und wahrscheinlich auch lautstark gerufen, und keiner von Hannover kommt auf die Idee, wirklich mal eng an Drexler zu gehen. Da war der Blick aus der Nordkurve, hast du den Drexler ganz halt gesagt, hier. Und er bekam dann den Ball, nicht, glaube ich, ganz so, wie er es wollte, sondern er so einen Tick in den Rücken, ich glaube, er wollte ihn mehr in den Raum Richtung 16er, aber er kam dann eher an 16er Kante. Ja, aber daraus entstand dann so ein bisschen die Situation, wenn man... dann kam der Ball dann auf Matriciani, der dann ja die Flanke bringt mit kaum Druck. Da haben wir Glück, dass das Kopfballduell da nicht, also dass Halstenberg, ich glaube es war Halstenberg, ja, dann nicht entschlossen genug klären kann und der Ball halt direkt vor Lassmes Füße fällt. Da haben wir einfach, genau, wir haben ja schon gesagt, glückliches 1-0. Und
ich finde, man muss auch sagen, wenn man jetzt davon spricht, dass wir auch in Ballbesitzphasen sehr, sehr schlecht waren, vor allem in der ersten Halbzeit, dann verwundert es einen auch irgendwo nicht so riesig, weil ich finde, wenn man sich unsere Startaufstellung anguckt, die sich auch wirklich auf einigen Positionen geändert hat, ich sag mal jetzt ein Mohr, der bisher auf Schalke, sag ich mal, eher unglücklich war, ich finde sogar eine relativ solide Spiel macht auf links außen, aber auf rechts auch ein Matriciani, wo wir auch spätestens seit dieser Saison jetzt wissen, dass er einfach zumindest im Ballbesitzfußball sehr viele Schwächen offenbart. Ich muss sagen, in dem
Spiel. Und leider funktioniert sein Spiel gegen den Ball auch nicht.
Genau, mehr so. Genau. Also auch in dem Spiel hat er sich, glaube ich, relativ oft von Köln verarschen lassen. Auch schon in der ersten Halbzeit in ein, zwei Aktionen, wo wir Glück haben, dass er nicht mehr raus entsteht. Aber auch ansonsten aus dem Mittelfeld, sag ich mal, auch ein Drexler ist ja jemand, der auch, sag ich mal, nicht zwingend das Spiel macht, sondern sich dann teilweise seine Räume fallen lässt oder Räume reißt. Also auch nicht zwingend so der Spielmacher ist. Schallenberg auch momentan, auch bisher die ganze Saison eigentlich, eher derjenige, der, ja, ich sag mal, Sicherheitspässe spielt. Und dann war es schon fast so ein bisschen Lino Tempelmann, der den Ball auch in der ersten Halbzeit schon getrieben hat, aber es längst noch nicht so gut gemacht hat wie in der zweiten Halbzeit, aber trotzdem sehr gut geackert. Und vorne muss man sagen, ja auch mit einer neuen Spitze, ja, mal was ganz anderes, sag ich mal, kein Spielertyp à la Terodde oder Polter, sondern mit Karaman und Lasme, sag ich mal, eher zwei, könnte ich schon fast sagen, so, die eigentlich, sagen wir, den zweiten Sturmpartner bilden, wie so hängende Spitzen oder, ne, Leute, die sich auch nach außen fallen können. Haben mir aber beide zusammen eigentlich vorne ganz, ganz gut gefallen. Also auch wichtig, dass Karaman erstmal zurückkommt. Und ich finde, Lasme, auch wenn er ja, wie du schon sagst, immer mal auch ziemlich dicke Dinger vergibt und du dir oft an den Kopf hast, alleine durch seine Dynamik und durch seine Körperlichkeit, kann er aber trotzdem einfach Chancen kreieren, das kann kein anderer Stürmer bei uns, sag ich mal. Also, weißt du, es ist
ja... Also tiefe Läufe, da ist kein anderer, der so viel anbietet wie Lasme und den... Das ist halt schon auch eine Waffe, muss man halt sagen. Er muss halt nur noch an seiner Treffsicherheit arbeiten. Also, aber dann wird er auch nicht mehr bei uns spielen. Ja. Also,
du musst halt immer, sag ich mal, auf einen guten Tag vor ihm setzen. Aber es ist auch zu schade, ihn, sag ich mal, nicht einzusetzen deswegen, weil wenn er einen guten Tag hat oder auch nur eine Aktion, wie ich gut funktioniert, dann wird es eigentlich immer brandgefährlich.
Vor allem in der Position auch als zweiter Stürmer, wo er... vor allem in der zweiten Bundesliga gegen jetzt nicht die schnellsten Innenverteidiger, bei den meisten Teams zumindest, einfach im Umschaltspiel eine richtige Waffe sein kann. Also den musst du ja, wenn du den irgendwie einen Pass hinter die Abwehr bekommst und der Gegner relativ weit hoch steht, gerade aus dem Angriff kam und Lasme irgendwie auf dem Weg ist, dann musst du den Ball ja fast nur noch hinter die Abwehr spielen und Lasme läuft fast alleine aufs Tor zu. Also das ist halt, sein Tempo ist schon unfassbar. Aber ja, bei ihm klappt halt nicht alles. Das muss man bei ihm akzeptieren. Ne? Aber wie gesagt, sonst wird er auch bei uns nicht spielen, wenn das eben doch so wäre. Und Karaman, da wissen wir mittlerweile, dass er ja mit einer der wichtigsten Spieler im Kader ist, hat sich ich will nicht sagen Publikumsfeind, aber zu alle Skeptiker überzeugt, sage ich mal so, und jetzt schon einer der ersten auf dem Aufstellungsbogen. Und ja, er bringt einfach auch was, weil er fußballerisch sehr gut ist und auch relativ abgeklärt ist. Vorm Tor hat man ja dann gesehen beim zwischenzeitlichen 3:1. Also für mich hat die Doppelspitze auch gut funktioniert. Könnte mir trotzdem vorstellen, dass Lasme, Terodde oder Karaman, Terodde auch funktionieren kann.
Könntest du dir denn, sag ich mal, einen Karaman auch auf der rechten Position vorstellen, also sozusagen statt Matriciani? Weil das ist dann auch so ein bisschen das in dem System. Also ich sehe ja schon, dass jetzt ein Mohr oder auch ein Uvian, die profitieren von der Fünferkette. Ich hätte gedacht, Mörkin auch, der ja sogar überraschenderweise, muss man sagen, in der Innenverteidigung. Da können wir gleich auch noch kurz drauf zu sprechen kommen. Aber ich finde irgendwie, der rechte Gegenpart, der funktioniert noch nicht. Also Matriciani ist dafür nicht geschaffen. Von Brunner, muss man sagen, hört man jetzt auch immer noch nicht so richtig was, ob er zurückkommt.
Und ich glaube, er ist auch dafür nicht
genau, richtig. Genau, ich glaube schon, dass er es etwas besser machen würde als Matriciani. Aber auch er ist dafür nicht geschaffen. Deswegen bin ich schon fast im Überlegen, kann es ein Karaman, kann es ein Kabadai? Reicht das aber
Problem
auch wieder, ist, auch wieder defensiv? Oder ist einfach so, dass dir reicht, wenn du nur auf der linken Seite jemand hast, der auch wirklich, sag ich mal, am Ball mehr kann, als einfach nur, sag ich mal, einen Innenverteidiger?
Ich glaube, um ehrlich zu sein, ist die rechte Außenbahn in dieser Dreier-Fünfer-Kette die erste Position, wo wir auf dem Transfermarkt aktiv werden müssen, wenn wir dieses System spielen wollen, weil ich sehe das auch. Karaman ist da ein bisschen verschenkt. Ich glaube, er ist wertvoller als zweiter Stürmer oder als einer der Stürmer oder vielleicht sogar als Zehner. Ich glaube, funktioniert ganz gut, dass er relativ weit vorne steht und so ein bisschen von zwischen außen und zentral sich so ein bisschen bewegt. Das klappt ziemlich gut. Und ich will ihn eher weiter vorne haben als defensiv. Matriciani, wenn dann in der Innenverteidigung, aber nicht auf dieser rechter offensiver Außenverteidiger-Position. Brunner ist offensiv zu schwach. Ihn sehe ich auch fast schon eher als Paar zu Mörkin, der als RIV noch spielen könnte, weil er zweikampftechnisch sehr konstant performt und sich auch nicht so abkochen lässt, wie es Matriciani jetzt getan hat. Aber er bietet offensiv zu wenig an. Also vor allem im Thema Flanken kommt da nichts von ihm. Und bei ihm kannst du auch nicht erwarten, dass er mal einen Gegenspieler überspielt oder überrennt.
Ja, absolut. Ist halt ein bisschen schade, weil man eigentlich zumindest vom Profil her mit Aydin so einen Spieler gehabt hat und jetzt abgegeben hat.
Man muss auch sagen, der auch in der zweiten Liga vor zwei Jahren schon mal ganz gut funktioniert hat.
Ich meine, er hat natürlich wirklich in der letzten Saison gar nichts angeboten. Das muss man auch einfach fairerweise sagen. Also da wäre jetzt auch wirklich das Fragezeichen dahinter, ob er wirklich die derzeitige Qualität hätte, um uns zu helfen. Aber so ist die Position einfach so ein bisschen offen. Ich meine, klar, du kannst auch wieder einen Uwe an links spielen lassen, Mohr rechts rüberziehen, aber auch das ist alles andere als ideal. Ne?
Ich möchte gerne Steven van der Sloot aus der zweiten Mannschaft gerne mal zumindest mal sehen auf dem Niveau, weil ich glaube, er ist halt mehr dieser Typ, eher rechter offensiver Außenverteidiger. Also er bringt ein bisschen mehr Tempo mit, ist wahrscheinlich defensiv nicht so stark, dafür ein Tick mehr offensiver, deswegen könnte diese Position ihm sehr liegen. Ich weiß halt nicht, wie das Niveau dann reicht für zweite Bundesliga. Aber vom Profil her ist er für mich der spannendste, den wir da gerade haben, für diese Position, weil der Rest vom Kader, den sehe ich da wirklich gar nicht.
Ja, ich meine, man kann natürlich auch noch ein bisschen, sag ich mal, experimentieren. Kann vielleicht ein Cissé da funktionieren, der zumindest Tempo hat? Ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen. Vor dem Spieltag hätte ich sogar fast gesagt, probier doch vielleicht mal einen Tempelmann da aus, der vielleicht dann auch so ein bisschen das Ganze invers interpretieren kann, aber ist vor allem auch nach so einer Partie
zu wichtig in der Zentrale. Genau, ist,
ja. Dafür dann fehlt es wieder in der Zentrale jemand, aber er hat, glaube ich, zumindest, sag ich mal, von den Fähigkeiten und vom Profil her würde ich ihm das irgendwo zutrauen, aber wie du schon sagst, das Spiel, sage ich mal, lässt es jetzt natürlich nicht zu. Aber wir waren ja ansonsten noch bei Mörkin, was, finde ich, ziemlich überraschend kam. Ihn jetzt in der Innenverteidigung zu sehen, glaube ich, hat gar keiner mitgerechnet. Spannende Lösung. Ich meine, du hast natürlich jemanden, der die Tempodefizite von vor allem von Kaminski irgendwie covern kann. Ich muss sagen, Kalasch ist sogar ein Ticken schneller, als ich es gedacht habe. Aber trotzdem hast du dann einfach einen Innenverteidiger mit ihm, der einfach nochmal mehr Tempo bringt. Ich finde, das hat man in der Partie auch gesehen. Eine spannende Lösung. Ich bin aber gleichzeitig auch gespannt, wie zukunftsträchtig das irgendwo ist. Weil ich finde, irgendwie ist er da auch so ein bisschen verschenkt.
Ja, hätte ich auch gesagt. Weil du nimmst ihm auch so ein bisschen diesen Offensivdrang. Und er hatte auch diese eine, ich glaube, eine Aktion, ich glaube, es war zweite Halbzeit, wo er einmal fast vorm Gegner sich einmal durchs Mittelfeld durchtankt sogar und relativ weit auf der rechten Offensivseite erscheint als linker Innenverteidiger. Also du raubst ihm so ein bisschen seine Stärken. Nichtsdestotrotz hat er es überragend gemacht auf dieser Position, weil er einfach mit seinem Tempo und seinem Zweikampfverhalten die Gegenspieler so ein bisschen, ich glaube Vogelsammer war sein direkter Gegenspieler häufig, also ein bisschen auch in der Tasche hatte. Also er hat eigentlich jeden Ball abgelaufen und auch klären können. Und das war überragend.
Ist halt wirklich ein bisschen schade, dass man mit potenziell Mörkin und halt Mord Ovian, sag ich mal, sozusagen drei für die linke Seite hat und keine für die rechte Seite. Ne? Ich weiß auch nicht.
Du könntest, Mörkin, wenn du Ovian aufstellen willst und du könntest Mörkin auf rechts, ich glaube, das tut ihm aber auch auf Dauer nicht gut, weil er einfach Linksfuß ist und die Seite seit seinen schon länger spielt. Du könntest es, wenn Uwe Jahn nicht spielt, würde ich ihn auf die linke Schiene packen. Mörkin. Wenn Uwe Jahn spielt, genau, könnte die linke Innenverteidigerposition eine Option sein. Damit kannst du beide aufstellen. Da hast du die Flanken von Uwe Jahn und hast trotzdem das Tempo und von Mörkin. Das könnte funktionieren, aber ich finde ihn auch so ein kleines bisschen verschenkt, ja.
Ja, ja, vor allem, weil er eigentlich aus dem Trio, finde ich, Mohr, Uvian und den R, eigentlich der stärkste ist, meiner Meinung nach, auf der linken Seite. Also eigentlich für mich die klare 1A-Option und Uvian sowie aber auch Mohr eher per B-Option, die schon klar hintergestellt sein sollten. Aber naja, ich sag mal so, wir haben gewonnen, von daher sollten wir uns vielleicht da jetzt auch gar nicht mehr zu lange dran aufhalten. Deswegen würde ich fast sagen, kommen wir zur zweiten Halbzeit, wo dann eben auch Matriciani, wie wir es schon angesprochen haben, ja, im Bock schießt. Ist er nicht unglücklich. Er will den Ball klären. Ich meine, 80% der Fälle wird so ein Ball entweder, sag ich mal, geht er in Seiten aus, weil er abgefälscht wird, oder läuft halt die Linie lang und er wird jetzt in dem Fall so abgefälscht, dass er da mehr oder weniger liegen bleibt. Dann sind die Schalke natürlich sehr, sehr ungeordnet. Ja, da mache ich dann jetzt auch ehrlicherweise im Zentrum kaum Leuten so einen riesigen Vorwurf. Natürlich kommt der Hannoveraner dann auch ziemlich frei zum Abschluss, aber das ist natürlich in einer Aktion, sag ich mal, wo du mit dem Ballverlust auch irgendwo gar nicht rechnest, dann finde ich irgendwie vertretbar, beziehungsweise sehr schwer, da irgendwie Kritik zu üben. Und dann auch leider das verdiente 1-1, und ich hatte dann spätestens dann im Stadion ein mulmiges Gefühl, weil auch so schnell der Anschlusstreffer dann doch wieder gekommen ist.
Ja, er wundert mich, dass du das Abwehrverhalten da gar nicht kritisierst, weil eigentlich waren genug Schalker.
Natürlich waren
16er, aber die hätten mal zumindest, wo einer mal hätte zumindest näher am Gegenspieler stehen können.
Natürlich, aber wenn, sag ich mal, wie ich 5 Sekunden vorher erst sozusagen der Ball verloren wird, dann orientierst du dich ja vielleicht gerade in dem Moment auch gar nicht an deinen vermeintlichen Gegenspieler, willst ihn vielleicht sogar noch weglaufen. Natürlich muss man vielleicht auch sagen, die Innenverteidiger rücken zu langsam raus. Auf der anderen Seite ist ja ungefähr Matriciani auf ihrer Höhe. Ich glaube, das ist einfach eine Situation, die man natürlich besser verteidigen kann, aber wo ich jetzt nicht davon spreche, dass das jetzt irgendwie desaströses Abwehrverhalten ist, weil ich glaube, wir alle wissen, sag ich mal, aus die wir selbst gespielt haben, sowas kann dann halt bei so einem Ballverlust dann irgendwie doch schneller gehen, als man denkt, und dann sieht es einfach doof aus.
Okay. Nichtsdestotrotz kam danach, also nicht falsch verstehen, ich fand die zweite Hälfte stärker. Ich meine, es lag vielleicht auch daran, dass Hannover vielleicht ein bisschen was verändert hatte in der Halbzeit. Ich kann gar nicht sagen, was, aber vielleicht mit dem Rückstand haben sie irgendwas verändert, weil auf einmal hatten wir mehr Räume und vor allem hatte Lino Tempelmann mehr Räume und er hatte viel mehr Zug in die gegnerische Hälfte, hatte viel mehr, konnte viel besser den Ball treiben und hatte da wirklich ein, zwei gute Aktionen, wo er an mehreren Gegenspielern vorbeiläuft. Aber trotzdem hatte Hannover so ein bisschen die besseren Chancen. Vor allem, ich glaube, der eigentlich mal frei mit angeschnittenem Schuss quasi aufs linke Eck schießen kann, den Ball aber daneben setzt. Das war im eigenen 16er, wo er erst einen stehen lässt und dann quasi aufs lange Eck den Ball reinschieben will, aber den Ball irgendwie 5 Meter verzieht, wo man den eigentlich mal reinmachen kann.
Ich erinnere mich mehr an den Abschluss zum Beispiel schon gar nicht mehr, aber
Der war eigentlich schon relativ hochprozentiger, hätte ich jetzt gesagt.
Wahrscheinlich, wenn ich es nochmal sehen würde, dann würde es auch sofort Klick machen, aber hast du jetzt leider nicht gut genug beschrieben.
Ja, ich weiß. aber da hatte Hannover mehr oder weniger noch ein paar Halbchancen und wir
waren besser im Spiel drin, ohne irgendwie aber die Chance zu haben. Also ich finde, es war eine ausgeglichenere Partie, als in der ersten Halbzeit war, zumindest vom Gefühl.
Und auch schöner zum Zuschauen, muss man sagen, weil es ein bisschen mehr hin und her ging und beide Mannschaften mehr Räume anboten.
Ja.
Und da hat die zweite Halbzeit generell zum Zuschauen schon mehr Spaß gemacht, als die sehr träge erste Halbzeit.
Ja, absolut. Und das lag wirklich vor allem auch wirklich an Tempelmann, der das, finde ich, auch schon in den ganzen letzten Spielen immer mal wieder aufblitzen lassen hat. Beziehungsweise, ich muss sagen, ich mag es einfach, ich glaube, viele mögen es einfach, wenn du jemanden hast im Mittelfeld, der den Ball auch mal tragen kann, der nicht nur Pässe spielt, sondern der auch wirklich mal den Ball tragen kann und auch er, ohne dass er jetzt ein großer Dribbler ist, aber der trotzdem mal an ein, zwei Leute vorbeikommen kann, einfach mit seinem Tempo, mit ganz kleinen Körper finden, das reicht dann oft schon aus, um einfach ja Löcher zu reißen. Und er hat es in der Partie wirklich gut gemacht, war insgesamt auch aggressiv gegen den Ball und ja, machtsfähig dann auch teilweise sehr gut. Ich finde, manchmal bin ich so mit seinem Abspiel noch sehr unzufrieden, weil, glaube ich, den Moment so ein bisschen verpasst, beziehungsweise ich finde, er treibt den Ball schon ein bisschen zu sehr, sage ich mal, zu dem Spieler, zu dem er passen möchte. Also weißt du, was ich meine? Also ich glaube, er könnte auch schon fünf Meter vorher den Pass machen, aber ja, er läuft schon immer sehr nah zu dem Spieler. Aber ich meine, das ist jetzt, er ist Spieler des Spiels, ne? Also das ist jetzt erstmal nur so eine generelle Beobachtung. Und im Prinzip ist er ja, er ist dann auch derjenige, der das 2-1 erzielt. Wohl würde ich sagen, auch etwas Glück haben. Wir schaffen uns dann, sage ich mal, in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Ich glaube, es sind dann zumindest Matteo Rolle und Oder Ogo, aber ich glaube auch Karaman, die alle drei an der Situation beteiligt sind. Und dann schießt mir endlich jemand und bringt den Ball auch aufs Tor und haut ihn, sage ich mal, nicht gefühlt aus dem Stadion raus. Und da muss man sagen, doch, finde ich, ein ziemlich starker Torwartfehler. Klar, der Abschluss von Tempelmann war jetzt nicht so verkehrt, aber ich glaube, Zieler steht schon sehr, sehr schlecht und macht es dann auch selbst beim Absprung relativ schlecht. Also normalerweise
hält er antizipiert, glaube ich, dass er gegen die Laufrichtung kommt, also ins lange Eck statt ins kurze. Und das sieht man einmal kurz. Aus einer Perspektive hat man das ganz gut gesehen in den Highlights. Er spekuliert aufs andere Eck und
sieht schon sehr schlecht Schritt, aus, muss man sagen.
Genau, diesen Schritt, den er dann gegangen hat, der hat dann gefehlt, weil der Ball ist wirklich, ja, du sagst ja, der Schuss ist zwar relativ hart, aber er ist halt schon sehr mittig. Ne? Also den muss man eigentlich haben. Aber wie gesagt, Zieler hat sich verschätzt und dementsprechend Torwartfehler. 2-1 für uns. Und dann müsste auch relativ schnell schon das 3-1 gefallen sein. Und da sind wir wieder beim Kollegen Zufall, der das mal unser Freund war. Ein Pressschlag.
Ja.
Landet im Prinzip genau bei Karaman.
Ja, ich glaube, es ist sogar Mörken, der in der Aktion als Innenverteidiger, glaube ich, dann vorgesammelt, sogar auch sehr weit, sag ich mal, begleitet und dann aber das Duell gewinnt, beziehungsweise diesen Pressschlag auslöst und genau, dann wird Karaman auf die Reise geschickt. Ne?
Ja, also hat dann sogar noch die Option, Terodde zu bedienen oder Uldraogo, hat zwei Anspielpartner, aber ja, Halzenberg hat eigentlich Terodde gut zugestellt, hat dafür ihm den Abschluss quasi freigelassen. Und Karaman bleibt dann cool, was wichtig ist in solchen Situationen. Da geht es dann eigentlich nur darum, abgezockt zu sein, weil ein Profifußballer muss imstande zu sein, diesen Ball im Tor unterzubringen von seinen Fähigkeiten her. Dann ist es ja eher zu viel Nachdenken manchmal, woran die Leute scheitern. Ja, Karaman bleibt aber cool. Und dann steht es 3-1 und ja, dadurch, dass man ein bisschen besser im Spiel war, hatte ich zu dem Zeitpunkt eigentlich auch nicht das Gefühl, dass da nochmal was anbrennt.
Gleich ist bei mir, also mir ist auch wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, weil auch man nicht das Gefühl hatte, als könnte Hannover nochmal einen drauflegen oder als würde nochmal eine richtige Druckphase entstehen. Ich finde, wir haben es dann auch wirklich relativ abgeklärt gemacht. Und eigentlich würde ich sagen, wird es am Ende jetzt nur nochmal spannend wegen der strittigen Szene. Wo mich deine Meinung sehr interessiert. Ich meine, es ist, glaube ich, sogar ein Abschlag von Zieler, der durchrutscht, bis er so weit kommt, dass Fährmann rauskommt am eigenen 16er, den Ball spielt, aber dann vielleicht doch von hinten möglicherweise zu rüpelhaft in Vogelsammer reinläuft. Wie siehst du es? Also ich muss sagen, im Stadion war für mich ganz klar, das kann eigentlich kein Elfer sein.
Ja, bei mir war es im Stadion, Perspektive Nordkurve, also es war ja gegenüber schwer einzuschätzen. Ich habe dann natürlich gedacht, wenn der VAR nicht eingreift, wird schon so seine Richtigkeit haben, weil es wird ja nicht mal richtig überprüft, dass der Schiedsrichter rausgegangen ist oder so. Als ich dann zu Hause ankam, muss ich dann sagen, habe ich da auch erstmal aber komisch geschaut. Also man muss sagen, der Fehler entsteht ja schon vorher, weil wir den ersten Ball nicht klären. Das sieht dann komisch aus. Der Ball tupft dann nochmal über die Abwehrspieler, glaube ich. Und wir bringen Fährmann erst in die Situation, da reinzukommen. Aber meiner Meinung nach macht Fährmann genau das, was ein Torwart in der Situation machen muss. Also er kommt raus, er dreht sein Knie weg, und trifft ihn mit der Hüfte im Rücken. Und wenn du das Elfmeter pfeifst, entmachtest du ja irgendwo den Torwart und den, vor allem den 16er, seinen Raum.
Ja. Ich meine, man muss ja sagen, es ist nicht der eigene Fünfer, wo er, sag ich mal, der Torwart doch nochmal mehr Freiräume hat. Aber
er trifft, also
das, wie sollst du sonst in so einer Situation als Torwart rauskommen, ne?
Ja.
Ich meine, natürlich.
Entweder du kommst gar nicht raus und lässt Vogelsammer entspannt annehmen und er kann ihn reinschieben, oder du gehst halt so raus wie Fährmann, der, wenn er ihn jetzt mit dem Knie im Rücken getroffen hätte, dann klar, dann sagen wir, oh, das kann schon mal richtig gefährlich werden, Elfer verständlich, aber er trifft ihn sogar noch mit der Hüfte und Vogelsammer muss ja auch im Prinzip damit rechnen, dass im 16er irgendwo mal der Torwart aufkreuzen kann.
Man muss sagen, halt, Vogelsammer selbst geht halt auch gar nicht wirklich aktiv zum Ball, sondern sag ich mal, entzieht sich den Ball eigentlich so ein bisschen, bewegt sich noch ein bisschen weg, will ihn vielleicht dann möglicherweise mit der Brust annehmen oder weiß nicht, wie er den Ball eingeschätzt hat, aber er steht da mehr oder weniger so, wie es halt normalerweise vielleicht bei Kopfballduellen üblich ist, wenn, sag ich mal, einer sozusagen über den anderen fast drüber springt oder unterläuft. Das sind auch immer sehr, finde ich, Aktionen, wo du auch nie weißt beim Kopfball, hat der eine sich jetzt aufgestützt, ist der andere, sag ich mal, hat er ihn unterlaufen, auch immer so sehr enge Sachen teilweise, aber in dem Fall, selbst nach mehrmaligen Angucken, tue ich mich jetzt irgendwie schwer, den Elfer so, sag ich mal, zu akzeptieren, beziehungsweise so als richtig anzusehen. Ich meine, im Endeffekt, wir gewinnen das Spiel, er ist nicht ausschlaggebend, aber, ja, eine sehr, sehr harte, sehr, sehr harte Entscheidung, finde ich.
Finde ich auch, ja, für mich zu hart. Wie gesagt, wenn er ihn mit dem Knie wirklich im Rücken trifft, dann können wir über einen Elfmeter reden. Dann sollte er ihn geben, aber so verhält sich Fährmann eigentlich.
Man muss nicht sagen,
er geht noch zum Ball hin und dreht sein Knie weg und tut eigentlich alles dafür, dass Vogelsammer da nicht verletzt wird in dieser Situation und geht trotzdem aktiv und selbstbewusst zum Ball, um den rauszufischen. Deswegen,
ich glaube, es kommt.
Glaube ich, wenn du einen Torhüter fragst, ist das ein Elfer, da wird dir jeder Torwart wahrscheinlich Nein sagen.
Ja, ich glaube, es kommt vielleicht auch noch dazu, dass es natürlich dann vielleicht doch auch für Vogelsammer schmerzhaft war, zumindest schmerzhaft aussah.
Und er, mit Sicherheit.
Und er auch so ein bisschen, sage ich mal, wie eine umgedrehte Schildkröte da auf seinem Rücken gelegen hat, mit Beinen und Armen nach oben und so ein bisschen hilflos rumgewedelt hat. Das hat dann vielleicht auch noch ein bisschen dazu beigetragen, beziehungsweise sorgt dann vielleicht auch noch dafür, dass ein VAR vielleicht mal weniger eingreift, weil er denkt, oh, das nicht, dass der jetzt hier, weiß ich nicht, was am Rücken hat. Am Ende ist nicht mehr spielentscheidend, weil wir den Sieg trotzdem einfahren.
Aber es wäre ja auch nicht Schalke, wenn das ein sicherer 3-1-Sieg gewesen wäre und man am Ende nicht mehr zittern muss. Ne? Also von daher schalkig, das Spiel dann noch 3-2 zu gewinnen, damit man ja sich dann in der Arena die am Handy die Stoppuhr stellt und dann
das stimmt
hofft, dass das Spiel vorbei ist.
Ja. Aber wie gesagt, 3 Punkte nehmen wir auf jeden Fall mit, sind zumindest ein bisschen näher an den 15. Platz rangerückt, auch für die Moral sind wieder sehr wichtige 3 Punkte, um so ein bisschen, sage ich mal, aus diesem Tief rauszukommen, aus der Stimmung, die auch die Woche davor oder die letzten Wochen geherrscht hat. Ist es zumindest ein kleiner Schritt. Wie gesagt, ich würde sagen, nicht komplett unverdient, wie gesagt, bei allen Toren auch so ein bisschen Glück gehabt, wird aber auch keiner mehr ein paar Wochen nachfragen und von daher sehr zufrieden damit. Ich meine, muss sagen, wir haben beide auch nicht damit gerechnet, nicht dafür getippt im Tippspiel. Ich war dann doch auch überrascht, wie viele Leute im Tippspiel für Schalke getippt haben. Da haben wir doch einige Leute Punkte auf uns gut gemacht, aber ich glaube, wir stehen trotzdem beide noch ganz gut da. Können zumindest noch, sag ich mal, so die Top 10 halten.
Du etwas attackieren. Besser als ich, aber trotzdem muss man bei mir auch nicht so weit nach unten scrollen.
Nee, also, das stimmt. Leider, sag ich mal, in unserem 1 gegen 1 Duell stehe ich dann doch, glaube ich, ein bisschen abgeschlagen da. Da hast du ja, glaube ich, letztes Mal 3 Spieler hintereinander richtig getippt. Da müsstest du, glaube ich, einen komfortablen Vorsprung haben. Da kann ich jetzt auch mal direkt mal nachgucken, ob mich das doch auch interessiert. Weil ich würde fast sagen, sag mal, zumindest vorsichtshalber, 19-14 steht es für dich. 5 Punkte Vorsprung. Hui, das ist natürlich doch schon ein bisschen was. Weil ich würde fast sagen, einfach zur Sicherheit, zumindest den Tipp fürs Nürnberg-Spiel, sollten wir vielleicht doch trotzdem heute schon mal machen, ne?
Den sollten wir heute schon mal machen. Er ist natürlich relativ schwierig, deswegen, weil wir das St. Pauli-Spiel nicht, prognostizieren können. Von daher schwierig, einen Tipp abzugeben, weil Fußball ja auch immer Kopfsache und Formsache irgendwo auch ist. Aber ich sage, das Duell bei unseren Freunden aus Nürnberg geht 2-2 aus, Punkteteilung. Kann aber sein, dass ich hier auch vielleicht mal einen Joker zücke.
Ich habe mir jetzt vorher ein 1-1 aufgeschrieben. Ich bleibe, glaube ich, auch erstmal noch dabei. Auch wenn es langweilig ist. Ich meine, falls wir eine Folge nach dem Pauli-Spiel aufnehmen, dann würde ich sagen, können wir uns beide das Recht rausnehmen, da unseren Tipp auch nochmal zu ändern, ohne dass hier ein Joker benutzt wird.
Ja. Ja. Das stimmt.
Weil ich sag mal jetzt, es wäre auf jeden Fall wichtig, sage ich mal, nicht zu verlieren gegen Nürnberg. Und Nürnberg auch so ein bisschen, in manchen Spielen die haben sie mich sehr überrascht, in manchen auch enttäuscht.
Das ist eine Wundertüte, Nürnberg. Schon, ja. Ja. Dann, also da kann eigentlich alles passieren, weil wir sind halt auch eine.
Ja, und vor allem jetzt in so einer innigen Freundschaft, Schalke und der FCN, da kann man mal sich die Punkte teilen. Das ist doch möglich. Und wäre ich jetzt auch.
Bringt uns jetzt auch noch nicht so viel.
Nee, aber wäre ich jetzt auch erstmal nicht unzufrieden mit. Ich meine, wir haben noch einige Spiele, die Saison, sage ich mal, auch gegen da unten sagen, direkte Konkurrenten. Auch zu Hause, das sind einfach eher die Duelle, die wir gewinnen müssen. Ne?
Ja. Auf jeden Fall.
Trotzdem, so. Pauli.
Genau, Spiel gegen Pauli.
An Halloween.
An Halloween, genau.
Freut mich sehr, dass wir das Spiel beide zusammen gucken
werden. Seit langer, langer Zeit schauen wir mal ein Spiel wieder zusammen, ja.
Ich glaube, die Saison haben wir noch kein Spiel zusammen geschaut, ne?
Nee, haben wir noch nicht, ne?
Nee. Von daher.
Und in der letzten Saison müsste ich, glaube ich, auch könnte Stuttgart oder Wolfsburg Hinrunde sein.
Ja, ich glaube, da haben wir auf jeden Fall bei mir in meiner größeren Runde auf jeden Fall mal ein Spiel geguckt.
Aber nichtsdestotrotz, Hinrunde könnte schon ein Jahr dann her sein.
Es könnte sein. Ich sag mal, Schalke guckt mit dir, habe ich aber auch einige gute Erinnerungen dran. Ich weiß noch damals das Spiel in Sandhausen. Bei unserer Aufstiegssaison haben wir damals zusammengeguckt. Bei einem Kollegen, wo wir noch gegrillt haben. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Oder du warst ja gar nicht da, ne?
Scheiße. Ich war nicht dabei, ich wollte gerade sagen.
Okay. Dann habe ich doch hier keine so guten Erinnerungen.
Ja, da war ich nicht dabei.
Scheiße, du hast recht. Ja, da warst du doch gar nicht dabei. Ich dachte, weil es unsere Truppe war, aber nee, stimmt.
Nee, war ich nicht dabei.
Kacke, ne?
Hätte ich mal. Also jetzt, überleg dir nochmal, ob er. Überlegst dir vielleicht nochmal.
Aber es ist halt gute Geschichte zu schreiben. Ich finde, Pauli ist halt ein Los.
Ja. Auswärts ist fast schon gefühlt wie Bayern München gerade in unserer Situation. Schreibt man fast schon ab.
Nee, also
Leverkusen auswärts. Also,
komm, ich finde, das ist jetzt.
Ich meine, angenommen, normale Umstände, wenn du.
Ich habe jetzt auch nicht ganz verstanden. Willst du mir jetzt gerade sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir weiterkommen in Pauli genauso groß ist, als wenn wir jetzt in München spielen würden? Oder wenn wir
noch in der ersten Liga wären? Genau, wenn wir jetzt in der ersten Liga wären. So, also ja, okay, quasi, ja. Wir denken mal 5 Jahre zurück. Dann wäre es ungefähr so, als wenn du.
Ja, wir können auch einfach ein Jahr
zumindest mal Leverkusen oder. Wenn du ein Jahr zurückdenkst, da kann ich ja die halbe Liga sagen, auswärts.
Ja, ich sag mal so,
da wäre es ja sogar Freiburg.
Ja. Ich weiß, ich muss sagen, wir spielen halt momentan gegen den Primus, sage ich mal so ein bisschen, der zweite Liga. Mhm. Der Pokal ist alles möglich. Es ist scheiße.
Man macht sich irgendwo schon Hoffnung.
Genau, es ist halt immer kacke, wenn du davor das Spiel gewinnst, weil jetzt hat man schon wieder so leichte Hoffnung und denkt sich so, ey, der Karin Gerhards auch wirklich sagen, wie er rüberkommt. Ich meine, er erzählt auch viel von seiner Winner-Mentality, aber irgendwie die vermittelt er mir auch. Und dann denke ich mir, vor allem so ein Pokalspiel, kriegt er vielleicht den Laden nochmal angezündet?
Man muss ja, darum geht es dann wahrscheinlich auch. Also da muss von jedem nochmal eine Schippe mehr draufkommen, weil Pauli wird uns spielerisch überlegen sein. Das muss man wahrscheinlich akzeptieren. Die sind deutlich, deutlich weiter als wir. Und wenn, da muss man 90 Minuten komplett dagegen halten, um da eine Chance zu haben. Aber wie gesagt, das Setting bietet es eigentlich an. Also Flutlicht auswärts am Millerntor mit einer bestimmt großen Menge Schalkern auch wieder, die da sein werden. das Setting bietet es eigentlich an für so eine Mentalität, für so Flutlichtspiel halt, ne? So Kreisliga sagt man ja auch, Asche, Flutlichtspiel abends, das ist immer nicht die schönsten Spiele, aber dreckig, und so müssen wir es, glaube ich, wahrscheinlich eher angehen, weil spielerisch wird, wenn wir Pauli so spielen lassen, wie wir Hannover spielen haben lassen, dann glaube ich, dass wir nicht als Sieger vom Platz gehen. Deswegen ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Präsenz in den Zweikämpfen noch wird's benötigen. Aber nichtsdestotrotz, die Leistungsdichte in der zweiten Liga ist immer sehr, sehr eng, und Pauli kann, wenn die mal einen schlechten Tag haben und wir einen besseren, kann sich das auch mal drehen. Von daher, hoffnungslos müssen wir nicht sein. Pauli aber der Favorit, ne? Ja. So muss man es dann irgendwo festhalten.
Ja, nee, ganz klar. Kann ich eigentlich nur allem zustimmen. Deswegen, ich möchte jetzt hier gar nicht wiederholen. Ja, sehe es exakt genauso wie du. Bin sehr gespannt. Fünkchen Hoffnung habe ich schon. Vielleicht auch ein bisschen mehr als ein Fünkchen Hoffnung. Aber es wäre auf jeden Fall eine Überraschung. Aber auch eine Überraschung, die auch natürlich auch, ja, einfach geil wäre, noch eine Runde weiterzukommen. Finanziell würde es sich auch lohnen. Ich glaube, es sind fast 800.000, 900.000 Euro, um die es da geht. Und davon kann man sich, glaube ich, schon auch mal einen Rechtsverteidiger holen.
Ja,
in der Winterpause. Also von daher sollen die Jungs sich mal schön anstrengen.
Ja. Ist nur zu ihrem Besten, ne?
Genau, genau. Wenn sie ihre Mannschaft verstärken wollen, ne, dann
haben sie jetzt die Chance.
Liefern, ja.
Ja. Naja.
Mal gucken.
Und für den Halloween-Abend wäre es natürlich auch nochmal schön.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Ich weiß ja nicht, was ihr so vorhabt an Halloween. Aber es ist ja Feiertag auch am nächsten Tag. Lass uns dabei.
Würde das Halloween, sag ich mal, einen Ticken weniger gruselig machen.
Genau.
Ja, ich glaube, ansonsten können wir es, würde ich sagen, dabei belassen. Wie gesagt, spätestens nach dem Hannover-Spiel sagen, nach dem Nürnberg-Spiel hören wir uns. Vielleicht ja sogar auch noch nochmal dann davor, vielleicht in einer kürzeren Folge. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche. Habe mich jetzt auch erstmal auf diese Folge gefreut, muss man ja sagen, jetzt 100 Folgen. Ich glaube, ein bisschen weniger als 200 Jahre ist doch schon echt ein Stück. Bin auch ein bisschen stolz auf uns, dass wir es dann mal so lange, das heißt durchgehalten haben, auch durchgezogen haben. Jeden Montag mehr oder weniger. Genauso auch stolz auf euch, dass ihr uns da, sag ich mal, immer zuhört, uns das auch so macht. Ich vergebe, wenn wir ein bisschen später hochladen, und auch einfach der Austausch. Ich muss sagen, das Tippspiel zum Beispiel dieses Jahr finde ich auch echt eine geile Bereicherung. Das macht mir richtig Bock, auch zu sehen, sag ich mal, wie viele Fußball-Experten wir da haben, die auch wirklich gut tippen. Das macht schon, macht alles sehr, sehr viel Spaß.
Und man zieht wir ziehen daraus einfach auch die Motivation, uns, dass man sich hier jede Woche dann hinsetzt, weil man einfach immer viel Feedback bekommt, und das hilft einfach wahnsinnig weiter und macht auch Spaß, wenn man diskutiert und man weiß, es hört jemand einem zu, und man tauscht Meinungen aus, das macht viel, viel Freude, und daraus ziehen wir auch die Motivation und, wie sagt man dann so gerne, dann auf die nächsten 100 Folgen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Wir hoffen, dass wir da mal die Qualität steigern können weitermachen wie bisher und noch mehr, so wie es dann hoffentlich auch die Schalker tun werden. Und ja, hat mir wieder Spaß gemacht, war mir ein Vergnügen, und ich würde sagen, dann schnackt man gar nicht mehr lang rum. Bis spätestens nächste Woche. Ich hoffe, die Schalker geben uns einen Anlass, das wäre vollkommen euphorisch nach einem geilen Pokalfight oder einem 5:0 in Pauli. Ist gar nicht mehr anders können, dass wir so elektrisiert sind, dass wir hier wieder an die Mikrofone müssen.
Ja, wünsche ich mir auch.
Alles klar, dann Glück auf, und euch auf jeden Fall ein schönes Halloween.
Jo, von mir auch, Glück auf.